Salz war und ist Geld. Ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5, 13. Das Bild vom Salz der Erde weist auf die unabdingbare, verantwortungsvolle Aufgabe der Jünger Jesu an der Welt hin. Entsprechend wird auch das Bild fortgeführt. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Dieses Bild vom Salz wird heutzutage nicht so recht verstanden, wenn man nicht weiß, wie kostbar das Salz war und ist. Salz war ein frühes Zahlungsmittel, weil es ein existenziell lebenswichtiges Nahrungsmittel ist. So war der Salzhandel das früheste Gewerbe in Rom. Die älteste Siedlung der Römer, der Palatin, wurde zur Sicherung eines wichtigen Handelsweges, der alten Salzstraße, der Via Salaria, errichtet. Das lateinische Wort für Salz, Sal, steckt in dem Wort Saler, dem Lohn. Die römischen Legionäre bekamen ihren Lohn, das Salarium, in Salz ausgezahlt. Money, la monnaie, Moneten und Münzen, alle Begriffe leiten sich von einer früheren Gottheit, der Juno Moneta, der römischen Göttin der Fruchtbarkeit und Ehefrau Jupiters ab. In deren Tempel befand sich die Münzstätte der alten Römer. Die Salzgewinnung war nur an bestimmten Orten möglich und man brauchte dafür spezialisierte Handwerker. Berühmt waren beispielsweise die Salzbarren aus dem Hochland Äthiopiens. Sie wogen bis zu 900 Gramm und waren beim Transport zum Schutz mit dünnen Holzspänen umwickelt. Warum war und ist das Salz so kostbar? Speisesalz ist der am meisten konsumierte Mineralstoff der menschlichen Ernährung. In gelöster Form liegt Kochsalz in Form von positiv geladenen Natrium und negativ geladenen Chloridionen vor, die jeder für sich eine lebenswichtige Rolle für den Wasserhaushalt, das Nervensystem, die Verdauung und den Knochenaufbau spielen. Der Körper eines Erwachsenen enthält etwa 150 bis 300 Gramm Speisesalz und benötigt täglich 1 bis 3 Gramm zum Ausgleich des Verlusts durch Schweiß und Ausscheidungen. Bei einigen Erkrankungen oder starkem Schweißaustritt kann der tägliche Kochsalzverlust 20 Gramm erreichen. Ist der Salzgehalt zu hoch, wird durch Flüssigkeitsausstoß überschüssiges Natriumchlorid ausgeschieden, womit ein nicht unerheblicher Verlust an Wasser verbunden ist. Die Folge ist ein instinktiv ausgelöster Durst. Der Konsum von weniger als 2 Gramm täglich wirkt sich negativ aus, da die geringe Salzkonzentration im Körper des Betroffenen jedes Durstgefühl stoppt und so zu einer Austrocknung führt. Salz ist ein Medikament. In der modernen Medizin ist Salz direkt lebensrettend. So wird nach starkem Blutverlust, etwa bei einer Operation oder einem Unfall, eine 0,9-prozentige Lösung von Natriumchlorid in Wasser zur Auffüllung des Blutvolumens intravenös verabreicht. Es handelt sich um isotonische Kochsalzlösung, auch physiologische Kochsalzlösung genannt. Auch Lithium gehört zu den Salzen. Im menschlichen Organismus sind geringe Mengen Lithium vorhanden. Also bei psychiatrischen Erkrankungen wird Lithium seit etwa 60 Jahren regelmäßig eingesetzt, wobei man mit dem Lithium bipolare Affektstörungen, Manie, Depressionen und Clusterkopfschmerz behandelt. Lithium scheint den Salzhaushalt mit zu regulieren. Lithium greift in den zellulären Natrium-Kaliumstrom ein. Dadurch wird vermutlich insgesamt die zentrale Erregbarkeit des Gehirns herabgesetzt und hat somit eine Vielzahl von Wirkungen auf das zentrale Nervensystem. Zigaretten sind Geld. Während des Zweiten Weltkriegs und danach gab es sogar eine Zigarettenwährung, die ihren Siegeszug 1941 in den von deutschen Truppen besetzten Gebieten und in der Heimat, jedoch zur gleichen Zeit auch beispielsweise in England antrat. Die Zigarette war damals eine international gültige Werteinheit. Sie ist handlich, leicht zu transportieren, praktisch verpackt, ziemlich haltbar und zufällig nach Größe und Gewicht international genormt. Entstanden aus dem unabweisbaren Bedürfnis der Besatzungstruppen nach einem universell verwendbaren, billigen und einheitlichen Wertübertragungsmittel für den Handelsverkehr mit der Bevölkerung, nahm die Zigarette im Tauschverkehr bald die Funktion des allgemeinen Tauschmittels, des Wertmaßstabs und teilweise sogar des Zahlungsmittels an, jene vier Funktionen, auf die das Wesen des Geldes zurückzuführen ist. In England waren es die amerikanischen Soldaten, die neben ihrem Wehrsold hinreichend mit ihren heimischen Markenzigaretten ausgestattet waren, um damit der englischen Bevölkerung kleine und größere Gelegenheitsdienste und Gaben zu lohnen. In den deutsch besetzten Ländern Europas trat der Soldat mit seiner Zigarettenration als Käufer auf den Plan und innerhalb Deutschlands pflanzte sich bei dem Misstrauen, das durch die Inflation 1923 dem Papiergeld mindestens seit Kriegsausbruch unbewusst stets entgegengebracht wurde, der Tauschverkehr der Zigarette von der Wehrmacht bis in weite Kreise der Zivilbevölkerung fort. Im Schwarzmarkt nach dem Krieg war sie die eigentliche Währung. Die Zigaretten waren deshalb so wertvoll, weil Nikotin ein wunderbares Psychopharmakon ist. Nikotin wirkt beruhigend, es hebt die Stimmung, es ist appetitmindernd, Hunger ist der beste Koch. In dieser Zeit war Nahrung so knapp wie selten. Geld ist in einem solchen Fall noch unmittelbare Nahrung.
Time is money. Zeit ist Geld. Der amerikanische Puritaner Benjamin Franklin, Mitunterzeichner der amerikanischen Verfassung und eng befreundet mit dem Vater der Wirtschaftslehrer Adam Smith, beschreibt in seinem Aufsatz mit dem Titel Time is money. Zeit ist Geld aus dem Jahr 1748 folgendes: Bedenke, dass das Geld von einer zeugungskräftigen und fruchtbaren Natur ist. Geld kann Geld erzeugen und die Sprösslinge können noch mehr erzeugen und so fort. 5 Schillinge umgeschlagen sind 6, wieder umgetrieben 7 Schilling, 3 Pence und so fort, bis es 100 Pfund Sterling sind. Je mehr davon vorhanden ist, desto mehr erzeugt das Geld beim Umschlag, so dass der Nutzen schneller und immer schneller steigt. Wer ein Mutterschwein tötet, vernichtet dessen ganze Nachkommenschaft bis ins tausendste Glied. Wer ein 5-Schilling-Stück umbringt, mordet alles, was damit hätte produziert werden können. Ganze Kolonnen von Pfunden Sterling. Bedenke, dass die Zeit Geld ist. Wer täglich 10 Schillinge durch seine Arbeit erwerben könnte und den halben Tag spazieren geht oder auf seinem Zimmer faulenzt, der darf, auch wenn er nur 6 Pence für sein Vergnügen ausgibt, nicht dies allein berechnen. Er hat neben dem noch 5 Schillinge ausgegeben oder vielmehr weggeworfen. Wer täglich einen Groschen nutzlos ausgibt, gibt an 6 Pfund jährlich nutzlos aus, und das ist der Preis für den Gebrauch von 100 Pfund. Wer täglich einen Teil seiner Zeit zum Wert eines Groschen verschwendet, und das mögen nur ein paar Minuten sein, verliert einen Tag in den anderen gerechnet das Vorrecht, 100 Pfund jährlich zu gebrauchen. Wer nutzlos Zeit im Wert von 5 Schillingen vergeudet, verliert 5 Schillinge und könnte ebenso gut 5 Schillinge ins Meer werfen. Wer 5 Schillinge verliert, verliert nicht nur die Summe, sondern alles, was damit bei Verwendung im Gewerbe hätte verdient werden können. Was, wenn ein junger Mann ein höheres Alter erreicht, zu einer ganz bedeutenden Summe aufläuft. Die hier dargestellten Überzeugungen haben dazu geführt, dass Lebenszeit mit Arbeitszeit gleichgesetzt wird. Das Dasein hat nur dann einen Wert, wenn es in nützlicher Geldarbeit gelebt wird. Das Wertvollste, was wir haben, ist Zeit, unsere Lebenszeit. Unsere Lebenszeit wird permanent in Geld aufgewogen, sei es mit der Arbeitszeit, sei es in vielen Wettkämpfen, bei denen es um Bruchteile von Sekunden geht. Der Sieger ist dann fast unbezahlbar. Jeder Quadratmillimeter seines Trikots kostet riesige Werbesummen. Karl Marx, Überlegung zum Geld. Bei Karl Marx, an dessen Denkmal in Berlin einst ein Graffito stand, Jungs, war ja nur so eine Idee von mir, finden sich sehr komplexe psychologische Erkenntnisse über das Geld. Marx ist ja das, was der Arbeiter in den Knochen hatte. Nach Marx ist der Besitzer des Geldes so sehr mit dem Geld identifiziert, dass das, was er zahlen kann und erwirbt, er selbst wird. So groß die Kraft des Geldes sei, so groß ist die Kraft seines Besitzers. Die Eigenschaften des Geldes sind seines Besitzers Eigenschaften und Wesenskräfte. Marx formuliert wörtlich: Das, was ich bin und vermag, ist also keineswegs durch meine Individualität bestimmt. Ich bin hässlich, aber ich kann mir die schönste Frau kaufen. Also bin ich nicht hässlich. Denn die Wirkung der Hässlichkeit, ihre abschreckende Kraft, ist durch das Geld vernichtet. Karl Marx meint, dass das Geld das höchste Gut sei, also sei sein Besitzer gut. Ist man geistlos und hat Geld, so ist man als Besitzer des Geldes eben nicht geistlos, da das Geld der wirkliche Geist aller Dinge ist. Zudem kann derjenige, der Geld besitzt, sich die geistreichen Leute kaufen, und wer die Macht über die Geistreichen hat, ist der nicht geistreicher als der Geistreicher? So fragt Marx. Er selbst war ein hochbezahlter Ghostwriter, indem er sich von Friedrich Engels, der vielleicht genauso geistreich wie Marx war, sehr umfassend finanzieren ließ. Marx hatte viele kluge Lehrer, die seinen geistigen Reichtum vermehrten, unter anderem Heinrich Heine, den er in Paris oft an dessen Krankenlager, dessen berühmter Matratzengruft, besuchte. Dort teilte Heine ihm immense geistige Visionen mit, die er unter Opiumkonsum gewann, das er wegen seiner furchtbaren Schmerzen einnahm. Der bloße Gedanke an das Geld lässt bei vielen Menschen und nicht bei anderen Tieren Freude aufkommen. Überhaupt angenehme Vorstellungen triggern das Belohnungszentrum und im Gehirn, im Stammhirn, und heben die Stimmung. Lauschen wir weiter Karl Marx und folgen ihm, der sein ganzes Leben unter Geldmangel litt. Ich, der durch das Geld alles, wonach ein menschliches Herz sich sehend vermag, besitze ich nicht alle menschlichen Vermögen? Verwandelt also mein Geld nicht alle meine Unvermögen in ihr Gegenteil? Wenn das Geld das Band ist, das mich an das menschliche Leben, das mir die Gesellschaft, das mich mit der Natur und den Menschen verbindet, ist das Geld nicht das Band aller Bande? Kann es nicht alle Bande lösen und binden? Ist es darum nicht auch das allgemeine Scheidungsmittel? Es ist die wahre Scheidemünze, wie das wahre Bindungsmittel, die chemische Kraft der Gesellschaft. Geld ist die sichtbare Gottheit, die Verwandlung aller menschlichen und natürlichen Eigenschaften in ihr Gegenteil, die allgemeine Verwechslung und Verkehrung der Dinge. Es verbrüdert Unmöglichkeiten. Geld ist die allgemeine Hure, der allgemeine Kuppler der Menschen und Völker. Marx beschreibt das Geld als das entäußerte Vermögen der Menschheit. Was man als Mensch nicht vermag, das kann man sich durch Geld verschaffen. Mit Geld kann man nach Marx nahezu alles verwandeln. Geld verwandelt unsere Wünsche aus Wesen der Vorstellung, es übersetzt sie aus ihrem gedachten, vorgestellten Dasein in ihr sinnliches, wirkliches Dasein, aus der Vorstellung in das Leben. Die wahre Ware ist nach Marx, der aller Wahrscheinlichkeit nach sicher auch Schopenhauers Werk »Die Welt als Wille und Vorstellung« gelesen hat, das Geld und damit die Vorstellungskraft. Marx meint, dass das Geld die Treue in Untreue, die Liebe in Hass, den Hass in Liebe, die Tugend in Laster, das Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn verwandelt, In vielen Fällen ist das höchstwahrscheinlich so, aber Geld ist nicht die wahre Wertvorstellung, sondern das Selbstwertgefühl. Und dennoch, man kann eben nicht alles kaufen. Hier irrt Marx und wird von Jesus und Freud überholt, denn nur der Glaube kann Berge versetzen. Eins, und das ist das Allerwichtigste, kann überhaupt nicht gekauft werden für keine Geldwährung der Menschheit. Selbstvertrauen oder ein gutes Selbstwertgefühl. Auch kann man das Selbstwertgefühl nicht unbedingt durch Anhäufen von umfassendem Wissen oder die Ausübung eines sozial anerkannten Berufes erwerben. Ich möchte bei der Darstellung einer Persönlichkeit, deren Selbstwertgefühl so schwer erschüttert ist, dass das Leben nicht mehr lebenswert erscheint, auf eine berühmte deutsche literarische Figur zurückgreifen. Goethes Dr. Faust ist ein sehr gebildeter Mann, von dem man sehr gern annehmen möchte, dass er so viel erreicht hat an bürgerlichen Werten, so dass er sich doch sehr anerkannt fühlen und doch wenigstens zufrieden sein müsste. Hat er doch Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie studiert. Aber er sagt dann, bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Er bildet sich ein. Es geht um das innere Bild seiner selbst. Dieses innere Bild gibt uns Kraft oder auch Schwäche, die Einbildungskraft. Unfähig zur Bewältigung der unmittelbaren Lebensrealität hat sich Faust zurückgezogen und ist, enttäuscht von der Buchgelehrsamkeit, dem narzisstischen Größenwahn verfallen, die absolute Wahrheit allein und für sich im Makrokosmos und Erdgeistzeichen erfahren zu können. Der narzisstischen Beziehungslosigkeit entspricht das regressive Moment der Magie, mit der er die Welt als Geisterwelt unmittelbar und direkt zu beherrschen trachtet. Wie finden wir den Dr. Faust vor? In seinem verwahrlosten Studierzimmer und tief in einer narzisstischen Krise, die durch den Abschied von Größenfantasien verursacht wird. Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Was kann die Welt mir wohl gewähren? Entbehren sollst du, sollst entbehren. Faust meint, zu alt zu sein, um zu spielen. Man bleibt nur jung, wenn man spielt. Er zeigt deutliche Tendenzen einer selbstunsicheren Persönlichkeit. Da ist die morgendliche Depression. Nur mit Entsetzen wache ich morgens auf. Ich möchte bittere Tränen weinen, den Tag zu sehen, der mir in seinem Lauf nicht einen Wunsch erfüllen wird, nicht einen. Die Suizidalität. Und so ist mir das Dasein eine Last, der Tod erwünscht, das Leben mir verhasst. Und schließlich das Hauptkennzeichen des geringen Selbstwertgefühls, die niedrige Frustrationstoleranz. Fluch sei der Hoffnung, Fluch dem Glauben und Fluch vor allem der Geduld. Faust gefällt sich selbst nicht. Er fühlt sich nicht wertvoll, woran grundsätzlich alle Menschen leiden, die sich in einer existenziellen Krise finden. Die drei wesentlichen Lebensprinzipien fehlen ihm: Glaube, Liebe, Hoffnung. Faust wollte sich wertvoll durch allmächtiges Wissen fühlen, durch Kenntnisse, so wie viele Menschen heute versuchen, durch Arbeit und Leistung ein gutes Selbstwertgefühl zu bekommen. Faust geht jedenfalls bekanntlich einen Pakt mit dem Teufel ein und schließt mit ihm den Vertrag, der so lautet: Kannst du mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag? Kannst du mich mit Genuss betrügen? Das sei für mich der letzte Tag. Faust will schmeichelnd belogen werden. Das sagen sehr häufig meine Patienten, dass sie sich doch nicht belügen können, wenn sie sich einreden, dass sie wertvoll sind. Sie haben ein negatives Selbstwertgefühl verinnerlicht, was sie für Wahrheiten wie es bei der Figur des Faust beschrieben ist. Es ist die negative Einbildungskraft, die als wahr gehalten wird. Ich erkläre meinen Patienten immer wieder, dass sie sich diese negative Wahrheit nun ihr Leben lang eingeredet haben, so dass sie unbewusst verankert ist. Sie ist jahrelang wiederholt und eingeübt worden. Nunmehr muss täglich immer wiederholt werden, dass man wertvoll ist. Es muss mittels Autosuggestion viele tausend Male wiederholt werden, immer wieder. Das Selbstwertgefühl hat man nicht einfach, man erwirbt es, es verkümmert wie Muskeln, die nicht trainiert werden. Alles wird eingeübt, trainiert, wiederholt. Jahrelang hat man innerlich wiederholt, dass man nicht gut genug ist. Nunmehr darf man sich mit sich einen Vertrag schließen und nicht mit dem Teufel, dass man wertvoll ist. Ein gutes Selbstwertgefühl lässt sich nicht durch Geld erwerben. Berühmt-berüchtigt sind die Massensuizide in New York 1929, als sich viele Menschen von den Hochhäusern stürzten, nachdem sie ihr Geldvermögen verloren hatten. Auch Torwart Robert Enke, der höchstwahrscheinlich nicht an Geldmangel litt, hatte aufgrund einer schweren Depression Suizid begangen. Das Selbstwertgefühl lässt sich nicht kaufen. Hier versagt die von Karl Marx gepriesene Kraft des Geldes. Ein gutes Selbstwertgefühl kann für keinerlei Geld erworben werden. Man kann es sich durch die Vorstellungskraft erwerben. Martin Luther wird der Ausspruch zugeschrieben: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Lukas 18, 25. Mit dem Reich Gottes ist der innere Friede gemeint, mit dem Reichen ist sicher der arme, reiche Mann gemeint, der wie Onkel Dagobert alias Onkel Scrooge nur an das Geld denkt und sogar darin badet. Gefühle sind flüchtig, man hat sie nicht dauerhaft. So war man soeben noch ganz munter und fühlte sich stark, aber nachdem man eine Stunde lang gewandert war, fühlt man sich so müde, dass man keinen Schritt mehr gehen mag. Auf einmal fühlt man sich durstig oder hungrig und überhaupt nicht mehr gut, nachdem man ganz kurz zuvor noch ein wunderschönes Gefühl hatte. Auch das Selbstwertgefühl ist flotend und dennoch kann es relativ konstant gut oder schlecht sein, gleichermaßen wie eine gut oder schlecht trainierte Muskulatur. Man kann, darf und muss sich sein Leben lang trainieren, denn das Leben ist permanente Übung. Wenn man leben will, muss man seinen Grundumsatz aufrechterhalten. Und das umso besser, je besser und glücklicher man lebt. Den meisten Menschen unserer Gesellschaft wird keine gute Ausbildung zuteil, was das Selbstwertgefühl anbelangt. Unser Schulsystem hat nicht die Lebensfreude zum Ziel, sondern fördert die Höchst- und die Hochleistung. Grundsätzlich ist in der gesamten Biologie das Prinzip des Wettkampfes zu beobachten. Der Erfolgreichste ist der Beste. Das Selbstwertgefühl ist, wie wir insgesamt, permanenten Erschütterungen ausgesetzt. Das ist implizit dem Überlebenskampf zu eigen. Auch das Kämpfen will gelernt sein. Es gibt die Kampfkunst oder Überlebenskunst. Kunst wird gelernt, wie alles im Leben. Wie lernt man am besten? Spielerisch. Ich betreute einmal einen damals 44-jährigen Manager im Rahmen eines Coachings. Seine wesentliche Motivation zum Coaching waren erhebliche Schwierigkeiten im Beruf. Seine sich nun schon seit etwa 3 Jahren hinziehende Scheidung, lange bestehende erhebliche Schlafstörungen, die sich in den letzten Monaten noch massiv verschlimmert hatten, und permanente grippale Infekte. Innerhalb seines Berufes pendelt dieser Manager seit etwa 14 Jahren zwischen Frankfurt am Main, New York und Madrid in mitunter sehr kurzen Abständen hin und her. Seit 14 Jahren war er verheiratet und hatte einen 9-jährigen Sohn und eine 5-jährige Tochter, die unter einer ausgeprägten geistigen Behinderung litt. Zunächst sei seine Ehefrau bezüglich der Scheidung sehr kooperativ gewesen, bis sie entdeckte, dass er eine damals 30-jährige Partnerin hatte, mit der er auch seit etwa 9 Monaten zusammenlebte und die er heiraten und mit der er ebenfalls Kinder haben wollte. Von seinem Jahresgehalt von rund 200.000 Euro musste er damals etwa die Hälfte für seine Frau und seine beiden Kinder abgeben. Ich nehme an, dass allein durch diese wenigen Eckdaten ersichtlich ist, dass dieser Mann unter einem erheblichen Dysstress auslitt und seine Partnerinnen ihm bei seinem sehr anspruchsvollen Job nicht allzu viel Unterstützung gaben. Seine Ängste innerhalb seines Berufes nahmen auch immer mehr zu, weil er immer stärker unter Konzentrationsstörungen litt, was mitunter schon zu erheblichen Auseinandersetzungen mit seinem Vorstand geführt hatte. Zusätzlich zu den geschilderten Stressoren vergiftete sich dieser Manager noch zusätzlich selbst, indem er seinen Alkohol- und Zigarettenkonsum drastisch gesteigert hatte. Sie werden sich fragen, wie nun diesem Mann durch ein Coaching geholfen werden konnte, denn diese Stressoren, abgesehen vom Rauchen und vom Alkoholkonsum, würden bestehen bleiben, vor allem auch der immer wiederkehrende Jetlag, den er beruflich bedingt weiterhin neben seinem sehr anspruchsvollen Job zu bewältigen hatte. In der Tat, ein Coach kann ähnlich wie ein Politiker, obwohl diese immer Gegenteiliges behaupten, kaum die Welt verändern. Er kann aber versuchen, die Einstellung des Managers zu verändern. Im Sport lässt sich sehr häufig beobachten, dass dieselben Spieler durch die Hilfe eines neuen Coaches völlig andere Leistungen erbringen können. Ein gutes Selbstwertgefühl sorgt für ein gutes Immunsystem. Die Psychoneuroimmunologie beweist das. Sie werden sich vielleicht fragen, was ich bezüglich der Infektionserkrankungen bei meinem Patienten tun konnte. Einer doch biologischen Erkrankung, die wie jeder weiß, durch Viren bedingt ist. Innerhalb der Medizin ist es kaum üblich, bei viralen Infekten nach psychischen Phänomenen zu suchen, die ebenfalls wesentliche Auswirkungen auf eine pathologische Reaktionsbereitschaft haben, wie es seit 1975 durch ein naturwissenschaftliches Experiment gesichert ist. Leider ist dieses Experiment und die nachfolgende Forschung, die den komplexen Namen Psychoneuroimmunologie hat, nur relativ wenig innerhalb der Medizin und dementsprechend auch nicht bei der allgemeinen Bevölkerung bekannt. Dieses Experiment, welches ein amerikanischer Physiologe namens Ada durchführte, sieht so aus. Ada baute sein Experiment auf der alten Versuchsanordnung des russischen Physiologen Ivan Pavlov auf, der Hunden Futter gab, gleichzeitig eine Glocke läutete und dann den Speichelfluss bei den Hunden maß, der als Reflex angesichts des Fressens deutlich erhöht war. Diesen Versuch wiederholte Pavlov mehrfach, bis er dann den Hunden nur noch durch das Klingelzeichen anbot, diese nunmehr einen ähnlich hohen Speichelfluss hatten wie angesichts des gefüllten Futternapfes. Ein eigentlich unbedingter Reflex wurde somit zu einem konditionierten Reflex trainiert. Ada wiederum gab nun Ratten Cyclophosphamid, eine Substanz, die Immunzellen unterdrückt. Außerdem gab er diesen Ratten gleichzeitig Zucker. Die Ratten reagierten immunologisch wie erwartet. Die Immunzellen waren deutlich reduziert. Nachdem sich die Ratten von diesem Versuch erholt hatten, wiederholte der Forscher diese Versuchsanordnung mehrmals. Immer wieder reagierten die Ratten gleichartig. Schlussendlich gab er im letzten Versuch den so trainierten Tieren nur noch Zucker. Und siehe da, die Ratten reagierten so, als hätten sie Cyclophosphamid bekommen. Das Bahnbrechende an diesem Versuch war, dass hiermit eindeutig gezeigt werden konnte, dass biologische Zellen des tierischen Körpers konditionierbar, also trainierbar sind. Man hat unterdessen diese Versuchsanordnung bei Menschen mehrfach wiederholt, die diese Befunde, die bei Tieren gewonnen wurden, bestätigten. So hat eine Arbeitsgruppe den Probanden Noradrenalin injiziert, also eine Substanz, die die Immunzellen stimuliert, und gab ihnen gleichzeitig Brausebonbons. Nach mehrfacher Wiederholung dieser Versuchsanordnung, bei der immer wieder nach der Gabe des Noradrenalins gemessen wurde, dass die Immunzellen dieser Probanden deutlich vermehrt waren, gab man ihnen nur noch Brausebonbons. Auch hier wurde deutlich, dass nach der Gabe der Brausebonbons die Zahl der Immunzellen deutlich angestiegen war. Gestützt auf diese Befunde wurde nun seit den 80er Jahren immer wieder untersucht, inwieweit psychosoziale negative Einflüsse, allgemein als Stress bezeichnet, sich negativ auf das Immunsystem des Menschen auswirken. Hierbei konnte man recht eindeutig ermitteln, dass negativer Stress, also Dysstress, bei vielen Menschen das Immunsystem deutlich verschlechtert. Auf diese Art und Weise konnten jahrhundertalte Beobachtungen von Ärzten ihre Bestätigung finden, dass eine schlechte psychische Verfassung den Ausbruch von Erkrankungen begünstigt. Denn das Immunsystem ist ja die biologische Abwehrwaffe des Menschen, um den Angriffen von Kleinstlebewesen wie Bakterien und Viren standhalten zu können. Bei einem geschwächten Immunsystem ist natürlich der Angreifer umso besser in der Lage, seine Angriffe mit Erfolg durchzuführen. Somit bestätigt sich die volkstümliche Redewendung: Ich habe mir eine Grippe gefangen. Mit dieser Formulierung wird auf den zuvor geschilderten Sachverhalt Bezug genommen. Man fängt sich etwas, das man eigentlich nicht haben will, das man aber eben deshalb tut, weil die Immunzellen nicht mehr in der Lage sind, diesen Fang abzuwehren. Mit sehr aufwendigen Untersuchungen ist aber noch etwas anderes sehr deutlich geworden, dass nicht jeder Manager oder andere Menschen, auch ein Hausmann oder eine Hausfrau, sind Manager, denn sie managen ihren Tag durch eine Scheidung, Belastung durch die Kinder, Jetlag und weitere Stressoren mit Alkohol- und Nikotinkonsum, Schlaflosigkeit und immunologischen Krankheiten reagieren. Die Salutogenese zeigt uns, wie wir uns gesund halten können. Was hält Menschen gesund, fragt man sich in einem neueren Forschungszweig, der Salutogenese genannt wird. Man hat fundierte Antworten gefunden, die von der jüngeren psychosomatischen Forschung erbracht wurden. In einem Versuch hatte man beispielsweise eine Gruppe von Menschen erheblichem psychosozialen Stress ausgesetzt und bei diesen Probanden vor, während und einige Zeit nach dem Stress, also dem Durchstress, deren Immunzellen gezählt. Man hat diese Probanden durch psychometrische Tests in vier Gruppen eingeteilt. Erstens den Leistungstyp. Er zeichnet sich durch Ausdauer, Leistungsstreben, Ordnungsstreben und nur wenig Impulsivität und eine geringe spielerische Grundhaltung aus. Zweitens der Überlegenheitstyp. Diese Gruppe zeigt Dominanzstreben, Bedürfnis nach Beachtung, Aggressivität, spielerische Grundhaltung und wenig Risikomeidung. Drittens der Anlehnungs- und Helfertyp. Diese Menschen zeichnen sich durch Hilfsbereitschaft, Anlehnungsbedürfnis, Geselligkeit, wenig Aggressionen, aber Dominanzstreben und Bedürfnis nach Beachtung aus. Und viertens der Abhängigkeitstyp. Er zeichnet sich wiederum durch soziales Anerkennungsbedürfnis, Anlehnungsbedürfnis, Risikomeidung und wenig Impulsivität aus. Bei allen Messungen zeigten die Probanden, die als Überlegenheitstyp eingeordnet waren, die besten Immunparameter. Deren Immunsystem ist als das Beste zu bezeichnen, was wiederum dazu führt, dass diese Personengruppe am seltensten erkrankt. Somit bestätigt die moderne psychosomatische Forschung die Behauptung des Philosophen Herbert Spencer, von 1820 bis 1903 lebte er, der sich wie einige andere mit den Folgerungen aus Darwins Evolutionstheorie befasste, vom Survival of the Fittest. Die Eigenschaften des Überlegenheitstypus, Dominanzstreben, Bedürfnis nach Beachtung, Aggressivität, spielerische Grundhaltung und wenig Risikomeidung sind biologisch relevant, denn, wie Erich Kästner formulierte, das Leben ist immer lebensgefährlich. Im Verlauf der Stammesgeschichte sind die genetischen Dispositionen für alle Aspekte der Lebensgestaltung, seien sie vorrangig biologischer oder psychologischer Art, also biopsychosozial, sagen wir ja heute, zwangsläufig und ganz ungeplant auf reproduktive Effizienz hin optimiert worden. Diesen Prozess nennt man in der Evolutionsbiologie Anpassung. Sein Ergebnis ist die Angepasstheit der Organismen an ihre sozialen und ökologischen Lebensbedingungen. Die biologische Angepasstheit der Lebewesen äußert sich sowohl im Design ihrer Baupläne und in den physiologischen Regelmechanismen als auch in den Grundmustern ihres Verhaltens. Somit lautet die Verhaltensregel Nummer 1 für einen jeden Organismus: Verschwende nichts, stecke alle Ressourcen, die dir verfügbar sind, in Selbsterhaltung und Fortpflanzung. Die Eigenschaften des Überlegenheitstypus, Dominanzstreben, Bedürfnis nach Beachtung, Aggressivität, spielerische Grundhaltung und wenig Risikomeidung sind als sogenannte egoistische Charaktereigenschaften bezeichnet worden. Im christlichen Abendland wird Egoismus zu Unrecht als etwas Schlechtes bezeichnet. Ich sage deshalb zu Unrecht, weil es im zweitwichtigsten oder erstwichtigsten Gebot des Christentums bezeichnenderweise heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dementsprechend hat der Biologe Richard Dawkins im Jahre 1976 sein noch immer viel diskutiertes Buch unter dem Titel »Das egoistische Gen« veröffentlicht. Dawkins' Innovation war es, den Egoismus nicht dem Organismus, sondern dessen Erbgut zuzuschreiben. Es geht um das Überleben des Lebens. Dies hat Schopenhauer schon ähnlich Anfang des 19. Jahrhunderts formuliert. Auch unsere Seele, also unsere Psyche, ist ein Produkt des Evolutionsprozesses. Im Laufe von Jahrmillionen ist sie auf ihre Tauglichkeit in einem von Wettbewerb geprägten sozialen Umfeld hin optimiert worden. Und schließlich ist sie das entscheidende Werkzeug, das für den Erfolg verantwortlich ist. Ja, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen von Radio Rheinwelle 92,5, was ich Ihnen hier heute so vom lieben Gate nahegebracht habe, können Sie nachlesen in meinem Buch Glücklich ohne Arbeit, durch Einbildungskraft zum Erfolg. Und in diesem Buch führe ich ausführlich aus, dass noch durch Arbeit keiner glücklich geworden ist, sondern und reich erst recht nicht, sondern durch das Spiel. Also eine spielerische Grundhaltung, wie jetzt hier in diesen Ausführungen von mir dargestellt, so führt man ein reiches, reichhaltiges Leben, aber nicht allein und vornehmlich durch den Erwerb des Geldes, wie es ja sehr schön im Märchen vom Rumpelstilzchen dargestellt wurde. Ich habe einen kleinen Exkurs gemacht, nicht? Also der noch viel umfassender in dem gesamten Buch Glücklich ohne Arbeit durch Einbildungskraft zum Erfolg, was Sie überall erwerben können, am leichtesten bei Amazon, also die Hassfirma des heutigen oder der heutigen Zeit, wie früher mal Aldi. Aber all die schönen Sachen können Sie eben überall bei Amazon kaufen und nicht mehr bei Aldi. Und auch mein Buch Glücklich ohne Arbeit, Sie können es durch Geld erwerben, Sie können es ja vielleicht auch tauschen und werden sicher nicht enttäuscht werden. Ich lese Ihnen noch zum Abschied aus diesem Buch, was Sie, wie schon gesagt, für den Weihnachtstisch noch erwerben können, das Nachwort vor. Zum Leben gehören Krisen. Letztlich könnte man das gesamte Leben bzw. den Kosmos als einen einzigen kritischen Zustand ansehen. Der Biologe und Anhänger des Darwinismus Ernst Haeckel prägte 1866 den Begriff Ökologie. Haeckel verstand darunter die Lehre von den Bedingungen der Lebewesen im Kampf ums Dasein und vom Haushalt der Natur. Er schrieb, unter Ökologie verstehen wir die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenzbedingungen rechnen können. Diese sind teils organischer, teils anorganischer Natur. Die Griechen bezeichneten die Welt als Kosmos, was im eigentlichen Sinn Ordnung bedeutet. Wenn der Kosmos aus der Balance ist, herrscht Chaos. Ein Zustand für vollständiger Unordnung. Schon bei Aristoteles finden sich gültige Aussagen zur Krise, die bis zum heutigen Tage Bestand haben. Die Krise stellt eine Chance dar. Man muss sich neu orientieren. In der Krisenzeit kann man nicht leben, wie man es gewohnt ist. Die bisherigen Erfahrungen reichen nicht mehr aus. Die Seelenwägung sollte zum täglichen Leben gehören. Immer wieder sollten wir abwägen, ob uns unsere Art zu leben bekommt. Besonders in der Krise, wenn unsere Welt aus den Fugen ist, wie es Georg Büchner im Lenz formuliert. In der Psychophysiologie hat man den Begriff der Homöostase als Konstanterhaltung eines inneren Milieus definiert, der durch Regelung zustande kommt. Karrieredenken lässt uns oft uns selbst vergessen. Allenfalls stellen sich viele Menschen auf die Waage, um ihr Körpergewicht zu kontrollieren. Die alltägliche Bilanzierung des Seelenlebens wird jedoch weniger gepflegt, bis es zu schwersten Beeinträchtigungen kommt. Spätestens dann sollte die Chance zur Veränderung genutzt werden. Noch besser ist es allerdings, sich immer wieder zu hinterfragen, ob die alltägliche bisherige Lebensform uns noch bekommt. Es ist das Prinzip des Lebens, sich immer wieder zu verändern, wie es bereits Ovid in seinen Metamorphosen darstellt. Viele Menschen erleben ihr Leben als ein Joch, weil sie arbeiten müssen. Das Joch war ursprünglich ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen sind kastrierte Bullen, man hat sie ihrer Sexualität beraubt, vor einen Wagen oder Pflug gespannt wurden, sowie eine Vorrichtung zum Fesseln von Gefangenen. Dieses Joch wurde vor allem zur Verbüßung der Prangerstrafe oder für den Transport von Gefangenen genutzt. Immer im Joch zu sein als kastrierter Bulle ist eine Vorform der Hölle. In der Hölle ist es sehr heiß. Man schmort so lange in der Hölle, bis man ausgebrannt ist. Das wird Burnout genannt. Das Ausgebranntsein passt zur kontinuierlichen Überwärmung unseres Planeten. Wir verbrennen uns. Ständig ist es taghell. Ständig hetzt man durch die Welt und verbraucht viel Treibstoff. Bekanntlich wurde Daedalus, brillanter Erfinder, Techniker, Baumeister und Künstler, mit seinem Sohn Ikarus auf Kreta in dem von ihm selbst errichteten Labyrinth gefangen gehalten. Doch Daedalus griff auf seine Erfindergabe zurück. Aus Federn von Vögeln und dem Wachs von Kerzen fertigte er Flügel für sich und seinen Sohn und flog mit ihm davon. Der ausgelassene Ikarus, ungeachtet der Warnungen seines Vaters, stieg zu hoch und kam dem Sonnenwagen zu nahe. Das Wachs, welches die Flügel zusammenhielt, schmolz. Der Flugapparat war ausgebrannt. Burnout. Ikarus stürzte ins Meer. Daedalus wurde danach schwermütig. Die Krise ist eine Chance. Die Patienten, die ich in diesem Buch vorgestellt habe, haben die Krise genutzt. Sie haben ihren Mythos, ihre Krankengeschichte verstanden und sind nicht wie Ikarus abgestürzt. Ja, meine Damen und Herren, wer wäre nicht gerne Millionär? Aber, wie gesagt, nicht auf dem Papier. Also Papier ist eine Scheinwahrheit und ich hoffe, ich habe Ihnen einige Anregungen gebracht, damit Sie nicht zu sehr dem Geld hinterherrennen. Und jetzt kommt hinter mir nicht hergerannt, sondern steht schon bereit Andreas Hiller mit wunderschönem Jazz. Und das können Sie eben auf Radio Rheinwelle 92,5 kostenlos in Anspruch nehmen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und freue mich, in 4 Wochen Sie wieder in meiner Sendung Kunst und Medizin begrüßen zu können.